Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel.
Ich begrüße Sie zu einem Tacheles mit dem Ökonomen Marcel Fratscher. Er ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, kurz DIW. Herr Fratscher, fast alle einschlägigen Fachleute sagen, Deutschlands Wirtschaft ist schlechter als ihr Ruf. Nur das DIW sagt das nicht. Auch in den diese Woche veröffentlichten Grundlinien der Wirtschaftsentwicklung in Deutschland bewerten Sie und Ihre Kollegen die vielstimmigen Warnungen, die anderswo zu hören sind, dass die deutsche Wirtschaft schwächelt, als Unkenrufe. Warum scheinen dem DIW die Dinge rosiger als anderen?
Ja, ich würde sogar sagen, Deutschlands Wirtschaft ist stärker und besser als sein Ruf. Erstmal gibt es viele Übertreibungen. Vor einem Jahr hatten wir eine überschwängende Euphorie in Deutschland. Und jetzt, wo das Wachstum deutlich schwächer ist, haben wir so eine übermäßige Depression und Pessimismus. Und beides ist übertrieben. Die Grundstruktur der deutschen Wirtschaft ist eigentlich gesund. Wir haben drei große Stärken in Deutschland. Einmal einen wirklich hervorragenden Arbeitsmarkt, die niedrigste Arbeitslosenquote seit 40 Jahren.
Aber die Arbeitslosigkeit nimmt verlangsamt ab.
Sie nimmt verlangsamt ab, aber wir haben ein sehr niedriges Niveau und auch ganz wichtig, es werden weiterhin neue Jobs geschaffen.
Also aber auch nicht im selben Tempo wie zuvor.
Nicht im selben Tempo wie zuvor, aber immerhin, Beschäftigung steigt weiter. 400.000 neue Jobs entstehen in diesem Jahr alleine. Das ist eine ordentliche Zahl. Das ist 1% mehr Beschäftigung. Viele Frauen, die vorher nicht erwerbstätig waren oder nur Teilzeit gearbeitet haben, haben in den letzten Jahren Jobs gefunden. Wir haben sehr stark in Deutschland von Zuwanderung aus anderen europäischen Ländern profitiert. Durchschnittlich 350.000 Nettozuwanderung jedes Jahr in den letzten 10 Jahren. Viele gut qualifizierte junge Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, wovon Deutschland profitiert. Da bin ich eigentlich optimistisch zu sagen, wir haben einen guten Arbeitsmarkt, wir haben viele gut qualifizierte Leute. Und wenn es uns gelingt, die Menschen eine Chance zu geben, das gilt für Deutsche und natürlich auch für Zuwanderer, dann haben wir durchaus noch Potenzial. Also das wäre für mich so der erste große Grund, weshalb ich eigentlich grundoptimistisch bin.
Jetzt ist es so, wir haben keine Rezession, auch das haben manche kommen sehen, wir haben sie nicht. Aber das Wirtschaftswachstum ist so gering ausgefallen oder könnte in diesem Jahr so gering ausfallen wie seit 2013 nicht mehr. Auch da sehen Sie das vom DIW etwas weniger pessimistisch. Sie glauben 0,9% Wachstum voraussehen zu können. Andere, Deutsche Bank, sagen 0,6%, Bundesregierung und auch das Institut für Wirtschaftsforschung sagen 0,5%. Und davon ist ja noch ein Teil dem geschuldet, dass die Arbeitstage diesmal arbeitgeberfreundlicher sind, also wenige freie Tage sind.
Erstmal muss man diese 0,9 oder 0,6 ein bisschen einordnen. Ja? Wir hatten in den letzten Jahren Wachstumszahlen, im letzten Jahr war schon ein bisschen schwächer, aber viele Jahre über 2%. Die deutsche Wirtschaft kann langfristig ungefähr 1,5% jedes Jahr wachsen. Das ist so das, was wir Potenzialwachstum nennen. Da lag die deutsche Wirtschaft ein paar Jahre darüber. Es ist völlig natürlich, dass wir in diesem Jahr auch mal darunter liegen. Wir erwarten für nächstes Jahr 1,7% Wachstum. Viele andere auch, vielleicht ein bisschen weniger, aber doch wieder ein sehr ordentliches Wachstum. Also es gibt überhaupt keinen Grund, wegen dieser schwächeren Zahl jetzt den Kopf in den Sand zu stecken. Und wenn man hinschaut, woran es denn liegt, wieso haben wir denn dieses schwächere Wachstum, dann sehen wir auch, das hat eigentlich nichts mit der Binnennachfrage zu tun. Also der Konsum in Deutschland ist gut, weil die Löhne ordentlich steigen, auch für die Menschen mit geringem Einkommen. Wir sehen, dass die Investitionen, sich nicht hervorragend, aber zumindest ordentlich entwickeln. Der Grund für diese wirtschaftliche Abschwächung ist der Handelskonflikt in der Welt, den Donald Trump angezettelt hat, mit China, aber auch mit anderen, und das schwache Wachstum im Welthandel. Und da haben wir ein Wirtschaftsmodell in Deutschland, das sehr anfällig ist, weil wir haben eine sehr offene Volkswirtschaft. Fast die Hälfte unserer Wirtschaftsleistung wird exportiert. Heißt, wenn der Welthandel schwächelt, dann haben wir in Deutschland ein großes Problem. Und das ist im Augenblick das Risiko.
Aber es sehen andere auch noch andere Probleme. Zum Beispiel den der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit oder sich abschwächenden Wettbewerbsfähigkeit. Gibt es auch ein paar Zahlen. Beratungsfirma Ernst & Young sagt zum Beispiel in ihrem Index, dass es tatsächlich so ist, dass die Gewinne von Unternehmen vor Steuern und Zinsen in Europa deutlich, deutlich niedriger sind als in den USA oder in Asien. Und auch das, was die Umsätze angeht, ist es eben tatsächlich so, dass andere da besser offenbar sich auf die gegenwärtige Situation einstellen können.
Ja, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn Unternehmen fordern, dass man doch bitte die Steuern senken sollte und dass die Profite höher sein sollten. Tatsache ist erstens mal, dass die Unternehmensgewinne in Deutschland in den letzten Jahren hervorragend waren. Hervorragend. Ja, also ein Grund, weshalb der Bundesfinanzminister sich immer wieder ein Loch im Bauch freut, ist, dass die Unternehmensgewinne so hoch sind und damit die Steuereinnahmen
steigen. Ja, aber zum Beispiel in Europa sind sie durchschnittlich beim Umsatz, jetzt wohlgemerkt im letzten Jahr, 4,3% höher und in Deutschland 1,2% höher. Und im gleichen Zeitraum 2018 sind sie in den USA um 9% durchschnittlich gestiegen. Also hervorragend kann man das doch nicht nennen.
Naja, Sie reden von Wachstumszahlen, ich rede vom Niveau. Ja, und wenn Sie ein hohes Niveau haben, hohe Unternehmensgewinne haben und dann haben dann nochmal einen prozentualen Zuwachs, dann ist das Klagen auf hohem Niveau. Also es gibt überhaupt keinen Grund zu sagen, deutsche Unternehmen sind nicht wettbewerbsfähig, die Gewinne sind ordentlich. Klar gibt es auch Unternehmen, die nicht gut laufen, aber es gibt viele, die haben richtig, richtig dicke Gewinne. Zweitens, und das eigentlich noch wichtiger ist, wenn Sie sich mal anschauen, die deutschen Exportunternehmen, wie die im Weltmarkt dastehen, dann sehen Sie, dass die deutschen Unternehmen oder Deutschland als Land, als Wirtschaftsstandort, eines der wenigen Länder ist, die in den letzten 20 Jahren ihre Marktanteile weltweit in den Branchen, wo wir gut sind, Automobil, Maschinenbau, Pharmazie, Chemie, so das sind die vier großen, gehalten hat oder ausgebaut hat. Obwohl die Asiaten, die Chinesen, die Koreaner aufgeholt haben, Marktanteile weggenommen haben, die Franzosen, die Italiener, auch die Amerikaner haben fallende Marktanteile gesehen. Wir Deutschen haben das nicht. Also die große Stärke ist eine hohe Wettbewerbsfähigkeit,
aber
gerade
im Schnitt,
der mittelständischen Unternehmen.
Im Schnitt bleiben tatsächlich nach diesen Zahlen, die ich nur zitieren kann, deutlich weniger hängen als Gewinn als anderswo auf der Welt. Also da heißt es, 32% mehr Gewinne bleiben in den Firmen in Asien oder in den USA im Schnitt hängen.
Ich kenne nur andere Zahlen, die sagen, nein, im internationalen Vergleich sind die Unternehmensgewinne in Deutschland sehr gut. Da gibt es überhaupt keinen Grund, jetzt zu sagen, da haben wir ein Problem, die Unternehmen verdienen nicht genug oder würden in Schieflage kommen. Ganz im Gegenteil. Viele Unternehmen in Deutschland finanzieren ihre eigenen Investitionen aus Erträgen, aus Gewinnen, die sie haben. Viele Unternehmen konnten sogar Unternehmensanteile zurückkaufen, weil sie Geld übrig hatten. Das Problem ist nicht, dass die Unternehmen nicht profitabel sind oder nicht innovativ sind. Das Problem in Deutschland ist vielmehr, dass die Rahmenbedingungen für private Investitionen, für die Unternehmen nicht ausreichend gut sind. Also wir haben in Deutschland ein Problem mit niedrigen Investitionen, sowohl von Unternehmen als auch vom Staat. Und das ist katastrophal für die deutsche Wirtschaft, weil wenn Unternehmen nicht investieren, dann ist die Produktivitätswachstum schwach, das heißt Innovation ist gering, das heißt dadurch wird Wettbewerbsfähigkeit verloren. Nicht durch Gewinne, die hoch oder niedrig sind, sondern wirklich über Innovation, Produktivität und da haben wir ein Problem in Deutschland.
Ich möchte noch mal ganz kurz bleiben bei dem Ist-Zustand im Moment der Unternehmen. Es gibt ein Ranking und unter den 1000 an der Börse platzierten gewichtigsten Unternehmen sind nur 44 Deutsche. Auf Platz 7 das gewichtigste ist Volkswagen, Daimler auf Platz 16 und BMW auf Platz 37. Und das sind alles Automobilkonzerne und wir wissen, die haben Schwierigkeiten, nicht nur wegen des einen oder anderen Skandals, sondern weil es scheint, dass sie tatsächlich den Strukturwandel in der Automobilindustrie verschlafen, verschleppen, jedenfalls nicht als Frontrunner bei den neuesten Entwicklungen mit dabei sind.
Die Gefahr ist da, aber da sehe ich nicht das Problem. Das große Problem ist, wenn Sie die großen Unternehmen zählen, ist, dass, wenn Sie sich anschauen, wer denn unter den ersten 20 steht, dann sind es über die Hälfte Technologiekonzerne. Also die, die im Informations-Kommunikationstechnologien sind, wo es praktisch keine europäischen Unternehmen gibt, wenn man jetzt mal SAP ausnimmt. SAP ist auch schon 50 Jahre alt oder fast 50 Jahre alt.
Und ist auch erst auf Rang 18.
Ist erst auf Rang 18, aber bei den wichtigen Zukunftstechnologien, da ist Europa und auch Deutschland praktisch nicht präsent. Das sind amerikanische Unternehmen, das sind zunehmend asiatische Unternehmen, nicht nur chinesische, auch koreanische, zum Teil japanische. Die sind führend. Das ist für mich die große Sorge, dass wir in Europa nicht flexibel genug sind, Unternehmen in diesen Bereichen, die wahnsinnig schnell wachsen, viele neue Jobs, auch gute Jobs schaffen, dass wir da abgehängt werden. Dafür müssten wir eigentlich bessere Bedingungen schaffen, damit solche Unternehmen in Deutschland und Europa entstehen können und wachsen können.
Ja, und weil das nicht passiert, titelte dann auch der Spiegel vor ein paar Wochen, dass Deutschland der Abstieg in die zweite Liga blüht, dass die Wirtschaft in Deutschland die Zukunft verpasst, dass Deutschland ein Auslaufmodell ist, man sei zu verwöhnt und zu behäbig und ruhe sich zu sehr auf den Erfolgen aus. Kann man das unterschreiben?
Ich würde die Hälfte davon unterschreiben. Sicherlich ist der wirtschaftliche Erfolg, den wir in den letzten 10 Jahren in Deutschland gehabt haben, hat uns Deutschen träge und ein bisschen, ja, überheblich gemacht. Das Gefühl, wir müssen doch gar nicht jetzt großartig reformieren. Reform, das ist was für unsere Nachbarn. Wir sind sehr zufrieden und das ist gefährlich. Wir haben in Deutschland in den letzten 10, 15 Jahren praktisch keine einzige wirklich grundlegende wirtschaftspolitische Reform gesehen. Sei es bei wichtigen Rahmenbedingungen für private Investitionen, bei der Regulierung oder eine Steuerreform, die einfach das Steuersystem mal vereinfacht und transparenter macht und fairer macht. Da sehe ich das Problem, dass wir sehr viel Erfolg gehabt haben und immer noch haben im Augenblick. Also wir erleben immer noch sehr gute Jahre und das wird auch noch ein paar Jahre so andauern. Aber dass wir nicht aufgestellt sind für das, was in 10, 15, 20 Jahren kommt.
Und das heißt dann für Sie, dass letztendlich die Verantwortung dafür der Politik zuzuschreiben ist und nicht der Wirtschaft. Also dafür, dass heute China 7-mal mehr Patente anmeldet als Deutschland. Deutschland schon lange nicht mehr unter den Top 3 bei den Anmeldungen von Patenten ist. Dafür, dass man China überhaupt unterschätzt hat und die längst nicht mehr alles kopieren, was auf dem Markt ist, sondern führend sind, was Smartphone-Technologie angeht, Drohnen, künstliche Intelligenz, Telekommunikation. Das alles ist dem geschuldet, dass das Investitionsklima in Deutschland das Wirtschaftsklima nicht angemessen angepasst worden ist?
Ja, das ist eigentlich der Fehler und die Verantwortung der Politik. Denn Unternehmen agieren ja, die richten sich ein. Und was viele deutsche Unternehmen gemacht haben in den letzten 20 Jahren, ist, dass sie zunehmend ins Ausland gegangen sind. Wenn Sie sich mal die 20 größten deutschen Unternehmen anschauen, dann haben die in den letzten Jahren massiv Beschäftigung im Ausland aufgebaut und in Deutschland tendenziell viele sogar Arbeitsplätze abgebaut, weil sie gesagt haben, das wollen wir eher im Ausland machen. Und das ist die Gefahr, das ist aus der Perspektive des Unternehmens genau das Richtige. Sie müssen als Unternehmer oder Unternehmerin dorthin gehen, wo die Märkte sind, wo die Zukunft sind, wo sie günstig investieren können, wo sie gute Fachkräfte haben, wo sie gute Investitionsbedingungen haben. Und das bedeutet, dass dieses Spiel gegen den Wirtschaftsstandort Deutschland läuft. Und die Politik kann nicht in einem luftleeren Raum agieren. Sie muss auch verstehen, dass dort Wettbewerb herrscht und muss deutlich mehr tun, um es Unternehmen attraktiv zu machen, in Deutschland zu investieren, hier innovativ zu sein, hier neue, gute Arbeitsplätze zu schaffen. Da hat sie viel zu wenig getan in verschiedenen Bereichen. Ich habe es angesprochen, einmal Infrastruktur. Wir haben eine der schlechtesten digitalen Infrastruktur in ganz Europa. Wir haben meiner Ansicht nach eine immer schlechter werdende Verkehrsinfrastruktur. Auch das ist wichtig für viele Unternehmen. Wir haben eine überbordende Bürokratie mit Genehmigungsverfahren, die viele, viele Jahre dauern, teuer sind, viel Unsicherheit schaffen. Wir haben in anderen Bereichen auch eine Überregulierung, was viele Forschung, viele Innovation gar nicht erst ermöglicht. Das ist also ein großer Batzen, wo die Verantwortung bei der deutschen Politik liegt. Und das zweite große Problem, das ich sehe, dass wir immer nur über Deutschland sprechen. Der Bundeswirtschaftsminister hat eine Industriestrategie vorgestellt, eine nationale Industriestrategie. Alle Zukunftsbereiche, über die wir eben geredet haben, die Amazons, die Googles, diese Internetunternehmen, die brauchen einen großen Markt. Wir Ökonomen nennen das Skaleneffekte. So ein Unternehmen kann nur dann wirklich erfolgreich sein, wenn es einen großen Markt hat, viele Konsumenten erreichen kann. Und das bedeutet, wir müssen viel stärker Europa in Fokus nehmen. Nur wenn wir in der Europäischen Union einen wirklich funktionierenden Binnenmarkt schaffen, dann können solche Zukunftsunternehmen überhaupt erst in Europa, anderswo in Europa, aber auch erst dann in Deutschland entstehen. Und deshalb viel mehr den Fokus auf Europa verstehen. Wir müssen den Binnenmarkt gerade für Dienstleistungen finden. Wir brauchen eine Kapitalmarkt und mit einem einheitlichen Kapitalmarkt. Und im Augenblick ist so die Einstellung in Deutschland, Europa bremst uns, die wollen ja nur unser Geld. Und wir wollen partout nicht verstehen, dass das unsere Zukunft ist. Nur wenn wir ein starkes Europa im Rücken haben, einen starken Binnenmarkt, dann haben wir überhaupt eine Chance, dass sich solche Zukunftsindustrien in Deutschland entwickeln können.
Das heißt also, es ist tatsächlich an der Politik, die Weichen zu stellen. Das klingt mir immer so ein bisschen verkürzt, weil ich einfach nicht sehen kann, dass das ausschließlich daran liegen mag und dass es nicht einfach auch einen Haufen Management-, Unternehmensführungsfehler gegeben haben, die bestimmte Entwicklungen, nochmal Stichwort Automobilindustrie, autonomes Fahren, als Schnickschnack oder nicht zukunftsweisend oder das Potenzial nicht gesehen haben.
Natürlich gibt es auch Branchen, und Sie haben die Automobilbranche angesprochen, die viele Fehler gemacht haben und die von dieser Überheblichkeit, von der ich eben gesprochen habe, genauso leiden, die wahnsinnig erfolgreich sind, profitabel sind, Volkswagen, aber auch andere, und deshalb gar nicht die Notwendigkeit sehen, sich auf E-Mobilität, auf neue Antriebssysteme einzustellen. Aber wir dürfen nicht vergessen, eine der großen Stärken der deutschen Wirtschaft ist, dass wir extrem breit aufgestellt sind. Die große Stärke sind nicht alleine die multinationalen Unternehmen wie BMW oder Volkswagen, sondern das sind die mittelständischen Unternehmen. Dort ist der größte Teil der Beschäftigung ist in den mittelständischen Unternehmen, häufig familiengeführt, mit einer langfristigen Perspektive, sichere Jobs, richtig innovativ, hochspezialisiert. Dort entsteht viel Wohlstand, da sind die guten Jobs, die werden Sie auf keinem Ranking finden der 100 größten Unternehmen weltweit, weil die zum Teil noch nicht mal an der Börse gelistet sind.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, wir reden Tacheles mit dem Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, Marcel Fratscher. BDI-Chef Dieter Kempf fordert ganz in ihrem Sinne einen selbstbewussten wirtschaftspolitischen Neustart, damit Deutschland seinen Platz in der Welt behauptet. Sie sagen, was da hinkt, ist in der Tat die Politik, haben ein paar Beispiele schon genannt. Also die Aufgabe der Politik ist nicht unbedingt, mehr Geld auszugeben, sondern das Geld richtig auszugeben. Und das heißt für Sie, in die Infrastruktur, also die diversen Netze zu stecken, Kommunikation, Strom, Bahn, Straßen.
Das ist ein Teil. Infrastruktur ist einfach wichtig. Jedes Unternehmen braucht das. Ich sehe ein großes Manko im Bereich Innovation und Bildung. Letztlich kann ein Land wie Deutschland, das jetzt schon führend ist, mit dem höchsten Wohlstand weltweit, hat das höchste Pro-Kopf-Einkommen, diesen Vorsprung nur wahren, wenn es in die Menschen investiert. Und da passiert so wenig. Wir geben deutlich weniger für Bildung aus als viele andere vergleichbare europäische oder auch Industrieländer, auch wie Korea oder Japan im Vergleich zu denen.
Aber immerhin 16 Milliarden mehr für Forschung und Entwicklung als in den 2010er Jahren.
16 Milliarden, das klingt erstmal viel, aber die Wirtschaft ist seitdem auch mitgewachsen. Und der Anteil von Forschung und Entwicklung an der deutschen Wirtschaftsleistung liegt im Augenblick etwas unter 3%. Viele von den Experten, und das würde ich unterstreichen, sagen, wir brauchen eigentlich mindestens 3,5%. Also wir brauchen eigentlich nochmal 15 bis 20 Milliarden Euro mehr, damit das gelingt. Das ist eine Mischung aus beidem. Da muss auch mehr öffentliches Geld rein. Wenn man sich mal anschaut, wofür gibt der Staat in diesem Jahr mehr Geld aus? Wir haben eine Steigerung der Staatsausgaben von knapp 25 Milliarden Euro in diesem Jahr. Weniger als 2 Milliarden dafür für öffentliche Investitionen und auch nur einen sehr geringen Teil für Bildung. Und das zeigt, dass wir hier eine Unwucht haben. Es geht uns wirtschaftlich gut und es ist völlig gerechtfertigt, dass wir uns mal was gönnen, dass wir die Sozialausgaben erhöhen, dass wir Menschen, die nicht mitkommen, besser absichern, alles richtig. Aber was wir dabei vergessen, sind die öffentlichen Investitionen, sowohl in Infrastruktur, aber auch in Bildung, in Innovation. Und da passiert einfach zu wenig. Also sprich, wenn wir führend bleiben wollen, dann müssen wir auch führend sein, in Bildung, in bessere Kitas zu investieren, deutlich mehr Geld zum Beispiel auch in Hochschulen für Exzellenzinitiativen zu geben, Ganztagsschulen auszubauen, mehr Menschen mitzunehmen. Und da passiert zwar mehr mittlerweile, aber das ist zu langsam und deutlich noch zu wenig.
Was halten Sie denn von so etwas wie staatlichen Innovationsagenturen? In einigen skandinavischen Ländern gibt es das. Und ich erinnere an Japan, das legendäre MITI, also das Ministerium für internationalen Handel und Industrie, wie es damals hieß, gibt es heute nicht mehr. Aber das war sicherlich entscheidend beteiligt an dem unglaublichen wirtschaftlichen Aufschwung Japans in der Nachkriegszeit.
Naja, Deutschland hat auch einen unglaublich wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt. Da ist viel Innovation in den Unternehmen passiert, aber Sie haben recht. Die öffentliche Hand muss mehr gerade in Grundlagenforschung investieren. Das tut der deutsche Staat bereits. Es gibt die Max Planck und Fraunhofer und Leibniz-Institute. Nur das sind relativ kleine Größenordnungen, wenn Sie das mal vergleichen mit den USA. die haben eine, beispielsweise eine riesige Behörde, DARPA, die selbst Forschung macht, die zum Beispiel das Internet erfunden hat oder dort kommen viele der Innovationen her. Der Staat kann mehr tun und sollte auch in Deutschland mehr tun. Ich glaube nicht, dass wir anderen Ländern nachfolgen müssen. Wir haben unsere eigenen Modelle, die erwiesen funktionieren. Nur auch da müsste die öffentliche Hand mal ein bisschen mutiger sein und sagen, da wollen wir wirklich innovativer sein. Das bedeutet auch, wir müssen da mehr Geld reintun und die Verbindung zur Wirtschaft herstellen. Ich glaube, das ist wichtig, weil in der Vergangenheit war es häufig so, nehmen Sie das typische Beispiel MP3-Player, das wurde hier erfunden in Deutschland und dann hat irgendein Ausländer hat gesagt, oh, tolle Idee, das kaufe ich auf und nimm es mir mit und mach's marktfähig und ich verdiene dann das Geld damit.
Die Geister scheiden sich ja immer an der Frage, wie viel Industriepolitik nötig ist, also wirtschaftspolitische Maßnahmen, mit denen der Staat ganz gezielt auf die Struktur und auch die Entwicklung eines bestimmten Industriezweiges einwirkt. Das schon genannte MITI hat das ganz dezidiert gemacht. China macht das extrem, identifiziert bestimmte Schlüsseltechnologien, Robotik ein Stichwort. Die werden dann gezielt abgeschirmt vor der ausländischen Konkurrenz und man unterstützt sie mit Milliarden. Ist das ein richtungsweisender Weg?
Nein, das ist kein richtungsweisender Weg. Wir sehen auch in China läuft vieles schief. Viele Investitionen rechnen sich eben nicht. Ich denke, wir müssen uns in Deutschland und Europa auf unsere Stärken konzentrieren. Die eine Erfahrung ist, dass Wettbewerb wichtig ist. Wenn Sie nur ein Unternehmen sagen, ihr macht jetzt dieses Produkt und ihr habt keinerlei Marktwettbewerb, dann wird das in den meisten Fällen schiefgehen. Also wir sind gut damit gefahren, dass es Wettbewerb gibt, unterschiedliche Unternehmen konkurrieren, um am innovativsten zu sein, die besten Produkte anzubieten. Das sollte man fördern. Meine Kritik in Europa ist, dass wir noch immer in nationalen Denkmustern agieren. Dass wir diese Illusion haben, wir könnten in Deutschland in der Wirtschaft der Zukunft als winzig kleine Volkswirtschaft, wir haben ein bisschen mehr als 1% der Weltbevölkerung, wir sind ein kleines Land, dass wir dort konkurrieren können mit den Ideen und Methoden der 50er und 60er Jahre.
Das heißt, Sie würden also Pläne, wie sie Teil der Industriestrategie von Bundeswirtschaftsminister Altmaier sind, das ist eine Art Airbus, der Batterieerzeugung für E-Mobile geben soll, durchaus unterstützen. Also will man ja mit Frankreich zusammen und auch über 1 Milliarde staatlicher Gelder dafür in die Hand nehmen, das gemeinsam entwickeln. Denn es gibt bisher ja noch keine europäische Produktion von Batteriezellen.
In dem Fall würde ich zustimmen. Ich bin aber sehr skeptisch, was dieses Thema nationale Champions betrifft.
Das wären ja zumindest mal binational, weil das will man ja mit Frankreich zusammen machen.
Also wir sollten nie über nationale Champions reden, weil wie ich eben gesagt habe, wir sind zu klein, dass ein nationaler Champion wirklich global Gewicht haben kann. Wir brauchen eigentlich europäische Champions, weil Europa ist groß genug. Die EU hat die größte Volkswirtschaft der Welt, 550 Millionen Menschen, größer als die amerikanische Volkswirtschaft. Wir brauchen sicherlich europäische Champions, aber die Frage ist, wie kommt man dahin?
EU-Kartellrecht ändern beispielsweise, weil das hat ja gerade den Zusammenschluss von Zugsparten von Siemens und Alstom, wo möglicherweise so ein europäischer Champion entstanden wäre, verhindert.
Ich halte das Kartellrecht für richtig. Wettbewerb ist wichtig. Und wenn Unternehmen keinen Wettbewerb mehr haben, dann haben sie auch keinen Anreiz mehr zu investieren, innovativ zu sein und letztlich auch auf dem Weltmarkt führend zu werden oder führend zu bleiben. Siemens Alstom, das war die Entscheidung der Europäischen Kommission. Und die Kommissarin Margrethe Vestager hat da richtig entschieden. Sie hat gesagt, nach europäischem Recht und auch unter Berücksichtigung globaler Faktoren hat Siemens Alstom nicht überzeugt, dass sie sich zusammenschließen müssen, um in einem globalen Wettbewerb sich zu behaupten oder dass es dort noch ausreichend Wettbewerb gibt. Wir als Gesellschaft wollen, dass Unternehmen effizient sind, dass sie erfolgreich sind, dass sie innovativ sind, dass sie gute Jobs schaffen. Und das ist nun mal am besten gewährleistet, wenn es eine funktionierende Marktwirtschaft gibt. Ja, es kann Ausnahmen geben, um auf Ihr Beispiel Batterietechnik zu kommen. Auch Airbus ist nicht unumstritten, ob das jetzt wirklich so eine große Erfolgsgeschichte war, ja oder nein. Aber ich gebe Ihnen recht, es muss in einzelnen Bereichen, muss die Politik auch mal den Sprung ins kalte Wasser machen, sagen, hier ist es wichtig, auch mal staatlich zu unterstützen. Aber das sollte wirklich die Ausnahme bleiben und nicht die Regel werden.
Teil der schon angesprochenen Strategie von Bundeswirtschaftsminister Altmaier ist ja auch, dass künftig es möglich sein sollte, wenn ausländische Investoren in Schlüsselbereichen investieren möchten, dass das nicht nur geprüft wird, sondern möglicherweise auch verhindert wird, dass der Staat eingreift, selbst vorübergehend Anteile von Aktiengesellschaften übernimmt, denen ungewünschte Übernahme droht. Wir erinnern uns vielleicht an den Anbieter von Robotik KUKA, der von Chinesen übernommen wurde. Nützt das, schützt das oder schadet es eher?
Teils, teils. Es ist richtig, dass der Staat hinschauen muss, was gibt es hier für Übernahmen oder mögliche Übernahmen. Der Staat sollte dabei wichtige Schlüsselbereiche schützen, wie Infrastrukturen, wie Häfen, wie Wasserwege, weil das essentiell ist.
Aber nicht Robotik.
Nicht Robotik per se. Der Fall KUKA zeigt, dass sich die Hoffnung des chinesischen Unternehmens nicht realisiert hat, dass sie dieses Know-how von KUKA dann auch in China so nutzen können, dass für sie das von Vorteil ist. KUKA sehe ich nicht von strategischer Bedeutung. Es ist ein relativ kleines Unternehmen. KUKA ist nicht der einzige Anbieter von Robotik. Da gibt es viele weltweit und auch viele in Europa. Also man muss eine Einzelfallprüfung machen. Für mich gilt als Prinzip, wichtige Infrastrukturen, so wie auch das die Amerikaner machen, nein, die müssen national bleiben. Da gibt es ein Interesse, das zu schützen, um unabhängig autonom bleiben zu können. 5G macht mir beispielsweise große Sorge, weil das auch eine solche Infrastruktur ist, die wir mittlerweile in Deutschland gar nicht mehr selber betreiben und managen können. Und in anderen Bereichen sollten durchaus ausländische Unternehmen das übernehmen können. Wir müssen auch hier vorsichtig sein. Wir Deutschen investieren wahnsinnig viel im Ausland. Wir kaufen viele Unternehmen im Ausland auf. Und wenn wir jetzt anfangen zu sagen, nee, das passt uns hier nicht, dass ausländische Unternehmen das kaufen, dann müssen wir auch uns darauf einstellen, dass die anderen sagen, dann ihr bei uns auch nicht. Ob jetzt der Staat deutsche Unternehmen kaufen soll, auch da bin ich sehr skeptisch. Der Staat sollte sich da prinzipiell erstmal raushalten. Der Staat ist nicht der bessere Manager von Unternehmen. Klar, wenn es um Infrastruktur geht, um Grundversorgung, das ist ein anderes Thema. Aber also, das wäre keine gute Lösung gewesen, wenn der deutsche Staat jetzt KUKA übernommen hätte.
Sie haben jetzt schon ein paar Mal angesprochen, wie wichtig es ist, dass der Staat in die Infrastruktur investiert, nicht selbst zum Unternehmer wird. Soll der Staat das auch tun, auf die Gefahr hin, dass er die schwarze Null im Bundeshaushalt riskiert? Wir sind ja gerade wieder bei den rund 60% Schuldenstand, den die EU-Verträge vorsehen. Sollten wir uns neu verschulden, wenn es dessen bedarf, um in Infrastruktur zu investieren?
Wenn es notwendig ist, dann sollte der deutsche Staat Geld für die richtigen Dinge ausgeben. Schulden sind genauso wie Sparen per se erstmal weder gut noch schlecht. Die Frage ist immer, wofür geben Sie das Geld aus?
Also es gibt gute und schlechte Schulden?
Es gibt gute und schlechte Schulden. Wenn der deutsche Staat heute Geld in die Hand nimmt und sagen wir mal für 10 Milliarden in Bildung, in bessere Schulen, in bessere Ausbildung investieren würde, ist das das bestausgegebenste Geld, das Sie sich vorstellen können, weil das kommt doppelt und dreifach in der Zukunft zurück. Dadurch, dass die Menschen besser ausgebildet sind, produktiver sind, letztlich dann auch mehr verdienen und mehr Steuern zahlen, kommt das Geld langfristig zurück. Also eine kluge Finanzpolitik heißt nicht Schulden minimieren, sondern eine kluge Finanzpolitik heißt, das Geld für die richtigen Dinge ausgeben. Das heißt auch nicht, dass wir keinen Sozialstaat brauchen. Wir brauchen einen starken Sozialstaat. Nur wir sind in den letzten 10, 15 Jahren in eine Richtung gekommen, in dem die öffentlichen Investitionen, also das, was wirklich Produktivität, Wachstum, Wohlstand, Wettbewerbsfähigkeit schafft, zu kurz gekommen ist.
Aber nochmal die Frage, auch auf die Gefahr hin, zumindest vorübergehend gegen EU-Verträge zu verstoßen, also über die berühmten 60% Schuldenstand, über 3% Neuverschuldung zu gehen?
Im Augenblick sehe ich für Deutschland da überhaupt gar keinen Grund für. Die Steuereinnahmen sprudeln. Der deutsche Staat wird in diesem Jahr knapp 40 Milliarden Euro an Überschüssen, das sind 1,2% der Wirtschaftsleistung, haben. Das Geld ist da. Die Frage ist, wie gibt man es klug aus? Wir haben dann eher nicht die europäischen Verträge, die das Problem sind, sondern wir haben uns eine eigene Schuldenregel gesetzt, die eigentlich
im Grundgesetz steht,
in der jetzigen Lage eigentlich ziemlich unsinnig ist. Wir haben uns da selber die Daumenschrauben ein bisschen zu sehr angesetzt und vergessen dabei, dass es nicht nur wichtig ist, dass der Staat solide mit seinen Staatsschulden umgeht, also dass es nicht höher wird, sondern dass der Staat ganz genauso in der Pflicht ist, das Geld klug auszugeben.
Herr Fratscher, dieses Tacheles kommt wieder ohne das Thema Brexit aus, jedenfalls fast. Denn zum Schluss möchte ich doch noch ganz gern von Ihnen wissen, wenn Sie wetten würden, tritt Großbritannien im Oktober aus?
Großbritannien tritt im Oktober aus.
Bin ich mit Vertrag oder ohne?
Ohne Vertrag. Ich denke, es wird zum harten Brexit kommen. Und ich wage mich einer mutigen These und würde sagen, in 2 Jahren wird wirtschaftlich gesehen keiner gemerkt haben, dass es überhaupt stattgefunden hat. Also ich glaube, es ist viel Sorge, viel Unsicherheit da, Aber wirtschaftlich, glaube ich, werden wir in Deutschland das sehr gut verkraften.
Herr Fratscher, wir nehmen Sie beim Wort und reden dann in 2 Jahren wieder mit Ihnen drüber. An dieser Stelle erstmal herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Das war Tacheles mit dem Ökonomen Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW.